Willkommen zu Stadt, Land, Fluss, dem Geografie-Podcast. Hallo und willkommen zu Stadt, Land, Fluss. Mein Name ist Ramon und ich begrüße euch zur Folge 12, meinem kleinen Geografie-Podcast. Vor ziemlich genau einem Jahr ist die erste Folge zur Arktis erschienen und seit dann sind wir schon ziemlich auf der Erde herumgekommen und auch heute habe ich wieder ein Thema vorbereitet, auch wenn es nicht unbedingt ein Ort ist, welchen man beim klassischen Stadt-Land-Fluss verwenden kann. Bevor wir ins Thema starten, aber noch ein paar Infos und Bitten. Wenn ihr den Podcast zum ersten Mal hört und er euch gefällt, dann abonniert ihn doch auch gleich. Am einfachsten geht dies mit einer Podcast-App wie Apple Podcast, Pocket Casts, Overcast, Antennapod oder was auch immer. Die meisten dieser Podcast-Apps sind gratis und wenn ihr da Stadtlandfluss abonniert, bekommt ihr automatisch immer am ersten Montag im Monat die neue aktuelle Folge zugespielt. Die meisten dieser Apps zeigen euch auch die Kapitelbilder an, welche ich in meinen Folgen jeweils dazufüge. Wenn ihr aus irgendeinem Grund keine Podcast-Apps nutzen wollt, dann gibt es auch alle Folgen im Webplayer auf stadtlandfluss-podcast.com, auf YouTube sowie Spotify. Alternativ könnt ihr auch einfach Radio Kanal K hören, denn alle Folgen werden auch da immer ausgestrahlt. Klicks und Likes sind natürlich nicht alle, aber da ich auf Instagram noch keine 100 Follower habe, kränkt mich also doch schon fast ein bisschen. Also solltet ihr auf Social Media unterwegs sein, dann folgt mir doch auf Instagram oder Blue Sky einfach unter Stadtlandfluss Podcast, alles aneinander geschrieben. Es würde zumindest ein bisschen helfen, noch etwas an Reichweite zu gewinnen und vielleicht ein, zwei neue Hörerinnen könnte der Podcast durchaus noch ertragen. So, aber wahrscheinlich hört ihr den Podcast nicht, um meine Abonnier- und Social-Media-Aufrufe zu hören, sondern um etwas Neues zu einem geografischen Thema zu lernen. Deshalb würde ich sagen, starten wir jetzt auch damit. Wie ihr wahrscheinlich beim Folgenbeschrieb schon gesehen habt, geht es in dieser Folge um den sogenannten Great Pacific Garbage Patch. Ich möchte in dieser Episode mit euch anschauen, was dieser Garbage Patch genau ist, wie dieser entstanden ist und welche Folge er haben kann, sowie wie eigentlich die globalen Meeresströmungen aussehen und funktionieren. Aber wie immer, eines nach dem anderen. Der Great Pacific Garbage Patch könnte man im Deutsch als irgendwie großer pazifischer Müllstrudel bezeichnen. Und damit ist eine große Ansammlung von schwimmendem Meeresmüll gemeint. Und der Great Pacific Garbage Patch liegt, wie der Name schon vermuten lässt, im Pazifik. Genauer genommen im zentralen Nordpazifik. Man kann den Garbage Patch in zwei Hauptregionen unterteilen. Den Eastern Garbage Patch, welcher nordöstlich von Hawaii in Richtung Kalifornien liegt, sowie den Western Garbage Patch zwischen Hawaii und Japan. Solche Müllstrudel gibt es aber nicht nur im Atlantik. Der Great Pacific Garbage Patch ist einfach der größte und so wohl auch der bekannteste. Weitere dieser Müllstrudel gibt es im Südpazifik, im Nordatlantik, im Südatlantik und im Indischen Ozean. Diese Ansammlungen sind natürlich auch nicht rein zufällig an diesen Orten, sondern entstehen jeweils in den großen subtropischen Wirbeln der Ozeane. Zu denen kommen wir dann gleich auch noch. Wir können aber schon mal festhalten, dass die Strudel sich immer auch irgendwo in der Nähe des Äquators befinden, nämlich dort, wo sich Strömungen aus dem Norden und Süden aufeinandertreffen. Einfachheitshalber werde ich in dieser Folge oft auch einfach nur von Garbage Patch sprechen. Damit ist dann aber immer der Great Pacific Garbage Patch gemeint. Und wenn nicht, würde ich das auch jeweils anmerken. Bevor wir jetzt uns anschauen, wie es zu diesem Müllstrudel kam, möchte ich noch ein, zwei Sätze dazu sagen, was dieser Garbage Patch ist oder eben auch, was er nicht ist. Denn in der öffentlichen Wahrnehmung existieren einige Fehlvorstellungen darüber, wie dieser Müllfleck so aussieht. Der Great Pacific Garbage Patch ist keine feste Müllinsel, welche irgendwo im Ozean schwimmt. Noch weniger ist es eine feste Insel, auf der man irgendwie herumlaufen könnte. Es ist auch ebenso wenig eine einzige Plastiksuppe. WissenschaftlerInnen beschreiben das Gebiet eher als eine trübe Suppe aus unzähligen Plastikpartikeln. Zwar finden sich auch da größere Gegenstände wie Fischernetze, Bojen oder Plastikflaschen, doch mengenmäßig dominieren winzige Mikroplastikteilchen, die oft kleiner als ein Fingernagel sind. Der Great Pacific Garbage Patch ist also weit mehr als eine einfache Ansammlung unseres Plastikmülls, welcher im Ozean landet. Aufgrund der Zusammensetzung ist er aus der Ferne auch nicht wirklich sichtbar. Wegen der geringen Dichte sowie der Winzigkeit der meisten Partikel sieht man halt eben nicht wirklich eine Insel im Wasser schwimmen. Wenn in Medien darüber berichtet wird, werden aber halt meist irgendwelche Symbolbilder verwendet, welche genau das suggerieren. Da wir also wohl alle ein paar Fehlvorstellungen haben, lohnt es sich eventuell, noch einen Blick genauer auf die Zusammensetzung des Garbage Patches zu werfen. Wie angetönt handelt es sich nicht einfach um einen schwimmenden Müllhaufen an der Wasseroberfläche, welcher von der Strömung zusammengesammelt wurde. Die Partikel reichen nämlich von der Oberfläche bis hinunter zum Meeresboden, so dass die ganzen Wassermassen verunreinigt sind und man auch nicht einfach nur den Müll oben abschöpfen könnte. Wenn wir nun über die Zusammensetzung des Garbage Patches sprechen, müssen wir zwischen der Masse, also dem Gewicht, sowie der Anzahl der einzelnen Teile unterscheiden. Wenn wir die reine Stückzahl betrachten, dann dominiert natürlich Mikroplastik. Etwa 94% der geschätzten 1,8 Billionen Plastikteile im Garbage Patch sind Mikroplastik. Unter Mikroplastik werden im Allgemeinen Kunststoffpartikel mit einer Größe von weniger als 5 mm verstanden. Und obwohl die größeren Plastikteile, also jene, die größer als diese 5 mm, prozentual nur einen kleinen Anteil ausmachen, sorgen sie dann aber für über 75% der Masse des ganzen Mülls. Und jetzt dürft ihr gerne mal schätzen, wie schwer ist denn das Gesamtgewicht des im Wasser treibenden Plastiks? In einem Bericht aus dem Jahr 2018 wurde die geschätzte Gesamtmasse mit 79 bis 96.000 Tonnen angegeben. Da das schon ein paar Jahre her ist, können wir wohl gerundet nun von 100.000 Tonnen Plastik sprechen, welche im Garbage Patch schwimmen. Um wieder zur Fehlvorstellung der schwimmenden Plastikinsel zurückzukommen. Diese riesige Masse an Plastikteilen verteilt sich dann auf einer Fläche von ungefähr 1,6 Millionen Quadratkilometer. Und wichtig, wir sprechen hier jetzt nicht nur von der Fläche, sondern auch in den Tiefen des Ozeans unterhalb dieser Fläche. Inzwischen könnt ihr ja alle solch große Fläche problemlos gut abschätzen und sonst würde dies in etwa der Fläche des Irans entsprechen. Wir haben eine riesige Fläche im nördlichen Pazifik mit rund 100.000 Tonnen Plastikpartikeln, wobei die meisten, also rund 94%, kleiner als 5 mm sind. Die größeren Teile machen aber 75% des Gewichtes aus. Und ich habe jetzt meist von Plastik gesprochen. Und das wäre vereinfacht gesagt, aber auch durchaus richtig. Denn der Great Pacific Garbage Patch setzt sich zu fast 99,9% aus Kunststoffen zusammen. Die am häufigsten vorkommenden Polymere sind Polyethylen und Polypropylen. Diese verschiedenen Polymere kommen in ganz unterschiedlichen Artikeln wie Plastiktüten, Verpackungen, Spielzeuge, Strohhalme, Kunststoffbauteile, Fischereiausrüstungen vor. Diese Plastikteile schwimmen aufgrund ihrer geringen Dichte zuerst auf der Wasseroberfläche, bis sie da langsam durch die Wellen und die UV-Strahlung zum Mikroplastik zerfallen. Wir haben sicherlich alle Bilder von Regionen im Kopf, wo mit Abfall verschmutzte Flüsse ins Meer fließen oder sonstiger Abfall im Meer entsorgt wird. Den größten Anteil des Garbage Patches machen aber nicht diese Zuflüsse aus, sondern eine einzelne Industrie. Je nach Schätzungen und Berichten machen rund 50% der Gesamtmasse Abfälle aus der Fischereiindustrie aus. Ein Großteil sind sogenannte Geisternetze, also verlorene oder zurückgelassene Fischernetze. Andere Schätzungen sprechen von einem Anteil von über 75%, welcher auf die Fischereiindustrie zurückgehen. Egal ob nun 50 oder 75%, das sind schon extrem hohe Zahlen. Ein Blick auf die globale Fischerei wäre dann aber definitiv auch mal ein eigenes Thema für diesen Podcast. Sonst finden sich in diesen Garbage Patches allerlei an Handelswaren, also Behälter, Flaschen, Deckel sowie Alltagsgegenstände wie Zahnbürsten, Plastiktüten, Schreibstiften oder Handyteile. Dass sich diese Plastikteilchen an 5 Orten auf den Ozean sammeln, hat wenig erstaunlich mit den globalen Meeresströmungen zu tun. Bevor wir also zur konkreten Entstehung der Garbage Patches kommen, sollten wir uns daher erstmal diese Meeresströmungen etwas genauer anschauen. Das Lexikon der Geographie definiert Meeresströmungen als Wasserbewegungen in Ozeane, die im Gegensatz zu Wellen und Turbulenzen längere Zeit andauern und sich über ein größeres Gebiet erstrecken. Relativ simpel. Globale Meeresströmungen sind also großräumig gerichtete Bewegungen des Meereswassers, die sowohl horizontale als auch vertikale Transporte von Wassermassen umfassen. Sie fungieren als eine Art weltumspannendes Transportsystem und verteilen Wärme, Salz, Nährstoffe sowie Gase wie Kohlendioxid rund um den Globus. Wie diese Meeresströmungen nun entstehen, ist nicht ganz einfach, da es sich um verschiedene physikalische Faktoren handelt, die auch nicht immer ganz einfach zu verstehen sind, aber wir versuchen es einfach mal. Der erste Einfluss ist relativ noch simpel, der Wind. Der Wind übt Reibungskräfte auf die Wasseroberfläche aus und treibt so vor allem die Oberflächenströmungen in den obersten rund 100 bis 200 Meter an. Durch den sogenannten Ekman-Transport wird die Windrichtung infolge der Erddrehung in eine spiralförmige Wasserbewegung übersetzt. Zu dieser Spirale kommen wir dann noch. Aber erstmal genügt es, dass der Wind die Bewegung des Wassers an der Oberfläche beeinflusst. Der zweite Faktor sind Dichteunterschiede im Ozean. Unterschiede in der Temperatur und im Salzgehalt führen zu einer unterschiedlichen Dichte des Meerwassers. Kaltes, salzreiches Wasser ist schwerer und sinkt in polaren Regionen in die Tiefe ab. Dieses Tiefenwasser fließt extrem langsam in große Tiefe um den Globus zurück zum Äquator. Aufgrund der Begrifflichkeiten Thermo für Temperatur und Halin für Salzgehalt wird dies auch thermohaline Zirkulation genannt. Übrigens, die Meeresoberfläche ist auch nicht überall gleich hoch. Dies kann auch noch zu Dichteunterschieden führen. Zusätzlich beeinflussen die Gezeitenkräfte wie die Corioliskraft die Wasserbewegungen. Die Anziehungskraft von Mond und Sonne auf die rotierende Erde erzeugt periodische Gezeitströmungen, die besonders in Küstenregionen und Meeresengen stark ausgeprägt sind. Und aufgrund der Erdrotation werden alle freien Bewegungen auf der Erde seitlich abgelenkt, auf der Nordhalbkugel nach rechts und auf der Südhalbkugel nach links. Dies hatten wir ja auch schon in der Folge zu Taifunen. Als letzter Punkt kann dann auch die Topografie einen kleineren Einfluss haben. Die Gestalt der Meeresbecken, Inseln, Küstenlinien kanalisiert, blockiert oder lenkt die Strömung ab. Auch wenn die Einflussfaktoren vielseitig sind, können wir vereinfacht sagen, dass die globalen Windsysteme wie der Passatwind oder die Westwinde die Oberflächenströmungen bestimmen und die thermohaline Zirkulation aufgrund der Dichteunterschiede die Tiefenströmungen beeinflusst. Wenn ihr euch Darstellungen über diese globalen Meeresströmungen anschaut, zum Beispiel das aktuelle Kapitelbild, dann fallen euch sicher auch ein paar Regelmäßigkeiten auf. Wir können sagen, dass sich das Wasser auf Äquatorhöhe jeweils aufwärmt und dann am westlichen Rand des Ozeans in Richtung Pole abgelenkt wird. Das sorgt für wärmeres Wasser und milderes Klima an der Ostküste Amerikas oder in Südostasien. Umgekehrt kühlt das Wasser in den Polregionen ab und fliegt dann am Ostrand der Ozean wieder in Richtung Äquator. Daher gibt es eher kühlere Strömungen an der Westküste Amerikas oder Westafrikas. Was auf der Abbildung nicht dargestellt ist, ich aber vorher erwähnt habe, ist, dass es sich bei den warmen Meeresströmungen eher um eine Oberflächenströmung handelt und bei den kalten um eine Tiefenmeeresströmung. Was hingegen wieder auf der Grafik auch auffällt, ist, dass die Strömungen auf der Nordhalbkugel im Uhrzeigersinn und auf der Südhalbkugel im Gegenuhrzeigersinn abgelenkt werden. Dafür verantwortlich ist, wie gesagt, die Erdrotation und die Corioliskraft. Und die wird dann auch für unseren Abfallwirbel noch entscheidend sein. Die einzelnen Regionen dieses globalen Systems haben natürlich auch Namen bekommen. Und ein Abschnitt, den ihr wohl auch kennt, ist der Golfstrom. Der Golfstrom ist eine warme, schnelle Oberflächenströmung im Nordatlantik. Der Strom transportiert warmes Wasser aus der Karibik nach Europa. Dieser Strom sorgt aber nicht nur, dass man etwas angenehmer baden kann, sondern hat auch Einfluss auf das Klima von Westeuropa. Der Golfstrom trägt also einen Teil zum eher milden Klima in dieser Region bei. Durch den Klimawandel werden nun aber auch diese Strömungen beeinflusst. So wurde bereits eine Abnahme des Golfstroms festgestellt. Und nun könnte man denken, ja, ist doch gut, es ist ja schon heiß genug, dann macht es ja nichts, wenn der Golfstrom etwas weniger Wärme nach Europa bringt. So einfach ist es dann aber auch nicht. Durch eine verminderte Zufuhr von warmem Wasser kühlt der Nordatlantik stärker ab. Wenn das Wasser kühler ist, gibt es in der Folge weniger Verdunstung und dadurch auch weniger Niederschläge in Europa. Und wie so ein heißer und trockener Sommer ist, haben wir ja gerade erst erlebt. Gut, neben dem Golfstrom gäbe es aber noch den Kuroshio-Strom, Labrador-Strom, den Humboldt-Strom und so weiter. Neben diesen eher Nord-Süd- oder Süd-Nord verlaufenden Strömen gibt es noch die Äquatorialströme und den antarktischen Zirkumpolarstrom, welche dann primär Ost-West oder West-Ost verlaufen. Diese globalen Meeresströmungen sind also ein wichtiger Klimafaktor auf der ganzen Welt. Darüber hinaus sind sie auch wichtig für das gesamte marine Ökosystem. Durch Upwelling, also den Auftrieb von Tiefwasser, wird Nährstoffe an die Oberfläche transportiert. Dies ist wiederum die Grundlage des marinen Nahrungsnetzes. Durch die Strömungen sorgen sie gleichzeitig für die weltweite Verbreitung von Organismen wie Plankton. Diese Aspekte sind aber für die heutige Folge etwas weniger wichtig. Also, Meeresströmung in drei Sätze zusammengefasst. Die globalen Windsysteme sowie die Dichteunterschiede sind die Ursache der Oberflächen- und Tiefenströmungen. Warme Wassermassen bewegen sich westlich der Ozeane vom Äquator in Richtung Pole und kalte Strömungen fließen im Osten der Ozeane von den Polen zum Äquator. Zusätzlich lenkt die Corioliskraft diese Strömungen auf der Nordhalbkugel nach rechts und im Süden nach links ab. Fertig sind die globalen Meeresströmungen. Die globalen Meeresströmungen sorgen jetzt nicht einfach nur zum Teil für mildes Klima in Europa oder für kaltes Badewasser in Chile, sondern sind natürlich auch der Hauptfaktor für die Entstehung der Garbage Patches. Zumindest abseits des Mülls an sich. Durch die beschriebenen Strömungsrichtungen gibt es nämlich auf der Weltmeere 5 Ozeanwirbel. Diese gibt es im Nord- und Südatlantik, im Nord- und Südpazifik sowie im Indischen Ozean. Also eigentlich genau da, wo es dann auch überall diese Müllstrudel gibt. Wenn wir uns jetzt den Ozeanwirbel im Nordpazifik, also den Ort des Great Pacific Garbage Patches, anschauen, wird relativ deutlich, wie dieser durch die beschriebenen Meeresströmungen entsteht. Im Westen fließt das Wasser vom Äquator in Richtung Norden. Im Norden bei der Beringstraße werden die Wassermassen aufgrund der Corioliskraft im Uhrzeigersinn abgelenkt. Im Osten an der amerikanischen Küste fließt das Wasser wieder in Richtung Süden und auf der Höhe des Äquators bewegen sich die Wassermassen dann wieder nach Osten. An dieser Stelle vielleicht nochmals kurz erklärt, wie die Corioliskraft funktioniert. Die Erde dreht sich ja von West nach Ost. Die Wassermassen bewegen sich an sich gleichzeitig und gleichmäßig über die Erdoberfläche. Unterschiedliche Orte auf der Erde haben aber unterschiedliche Bahngeschwindigkeiten. Damit ist gemeint, dass ein Punkt auf der Höhe des Äquators sich viel schneller bewegt als zum Beispiel ein Punkt im nördlichen Amerika. Denn wenn ihr euch den Umfang am Äquator vorstellt und irgendwo auf der Höhe von New York, dann ist es offensichtlich, dass der Umfang beim Äquator viel größer ist. Und beide Punkte bewegen sich ja in genau 24 Stunden einmal um den jeweiligen Umfang. Daher ist, vereinfacht gesagt, die Geschwindigkeit umso höher, je näher man am Äquator ist. Da das Wasser nun seine Bewegungsrichtung aufgrund seiner Trägheit behalten möchte, erscheint seine Bewegung von der rotierenden Erde aus gesehen abgelenkt. Also, stellt euch Folgendes vor. Ihr habt ein kleines Spielzeugboot, das ihr auf der Höhe des Äquators in den Ozean lässt. Das Boot kann an sich nur in Richtung Norden fahren. Beim Start befindet sie sich auf dem Umlaufband des Äquators und an diesem Punkt dreht sich die Erde am schnellsten. Wenn das Boot nun immer weiter Richtung Norden fährt, nimmt diese West-Ost-Bewegung langsam ab. Also der Bereich hinter dem Boot dreht sich schneller weiter als der Bereich vor dem Boot. Daher wird das Boot wie nach rechts abgelenkt. Genau das passiert auch mit den Wassermassen. Und logischerweise ist es umgekehrt, wenn sich die Wassermassen von den Polen zum Äquator bewegen, da die Rotationsgeschwindigkeit immer mehr zunimmt. Und ebenso ist es spiegelverkehrt, wenn wir uns auf der Südhalbkugel befinden würden. Gut, wir haben nun unsere 5 Ozeanwirbel. Diese Wirbel wirken wie gigantische Staubsauger oder Whirlpools, die schwimmendes Material von den Rändern ansaugt und ins Zentrum zieht. Die Strömungsgeschwindigkeit ist hier am Rand deutlich höher als im Zentrum. Es ist dann eigentlich das ähnliche Prinzip wie vorhin. Am Rand ist der Umfang viel größer als in der Mitte. Das Material wird also immer mehr ins Zentrum gesaugt und kommt dann dort immer mehr zur Ruhe und sammelt sich dann da über Jahrzehnte immer mehr an. Verantwortlich dafür, dass sich die Partikel immer mehr im Zentrum sammeln, ist der sogenannte Ekman-Transport. Sehr vereinfacht führt die Reibung des Windes auf der Wasseroberfläche dazu, dass Wasser in Richtung des Zentrums des Wirbels gedrückt wird. Diese Wasserwirbel an sich sind aber auch nicht rein statische Gebilde. Die Meeresströmungen oder auch der Wind lassen sie immer in Bewegung bleiben. Der Great Pacific Garbage Patch liegt im nordpazifischen subtropischen Wirbel. Eigentlich ist es, wie am Anfang mal kurz erwähnt, aber nicht ein einzelner, sondern 2 verbundene Wirbeln. Es gibt der westliche Wirbel zwischen Hawaii und Japan und den östlichen Wirbel zwischen Hawaii und Kalifornien. Beide Gebiete sind durch die nordpazifische subtropische Konvergenzzone nördlich von Hawaii miteinander verbunden. Abfälle aus Asien erreichen das Gebiet oft in weniger als einem Jahr, während Abfälle von der nordamerikanischen Küste bis zu 6 Jahre benötigen können. Aber wie gesagt, trägt ja die Fischerei bezüglich der Gesamtmasse den größten Beitrag zum Great Pacific Garbage Patch bei. Wenn wir aber mal nicht das Gewicht, sondern rein die quantitative Menge anschauen, dann kommen ca. 80% des Abfalls aus landbasierten Quellen. Müll gelangt über Flüsse, durch Wind oder Oberflächenabfluss nach Regenfällen von den Kontinenten, insbesondere aus Asien und Nordamerika, ins Meer und sammelt sich anschließend hier. Katastrophenereignisse können ein zusätzlicher Faktor sein. Gemäß Schätzungen sorgte allein der Tsunami von 2011 dafür, dass rund 4,5 Millionen Tonnen Trümmer ins Meer gespült wurden. Die Garbage Patches sind auch sehr langlebig. Forschend fand er bei der Untersuchung Plastikteile, welche noch aus den 1970er Jahren stammen. Bis Plastikprodukte durch UV-Strahlung und Wellenbewegungen in immer kleinere Teilchen zerfallen, dauert es Jahrzehnte. Und wichtig ist natürlich, dass der Plastik dann nicht einfach weg ist, sondern einfach nur in Mikroplastik zerteilt wurde. Es ist also nicht nur so, dass Plastikpartikel über einen sehr langen Zeitraum im Ozean verbleiben, sondern wir auch immer weiter für Nachschub sorgen. Also, wir haben nun angeschaut, was der Great Pacific Garbage Patch ist, wie Meeresströmungen funktionieren und wie diese zur Entstehung dieser Müllstrudel sorgen. Zum Schluss möchte ich nun noch besprechen, was diese Garbage Patches für Folgen haben können und vielleicht auch noch kurz darauf blicken, ob es im Umgang mit diesen schon irgendwelche Lösungsansätze gibt. Was ist nun aber eigentlich das Problem, wenn da irgendwo im Ozean ein bisschen Plastik rumschwimmt? Der Plastikmüll im Ozean und vor allem die konzentrierte Dichte an Plastikpartikeln in den Garbage Patches stellt als erstes mal eine Gefahr für die Tiere in dieser Region, aber auch für das marine Ökosystem an sich dar. Viele Tiere verwechseln Plastik mit ihrer natürlichen Nahrung. Meeresschildkröte halten Plastiktüten oft für Quallen, während Albatrosse Plastikpellets mit Fischeien verwechseln und diese an ihre Küken verfüttern. Die Aufnahme von Plastik oder größeren Mengen von Mikroplastik kann zu mechanischen Blockaden im Verdauungstrakt, inneren Verletzungen oder sogar zum Hungertod der Lebewesen führen. Dies, da der Plastik den Magen füllt, ohne die wichtigen Nährstoffe zu liefern. Wir haben zudem schon gelernt, dass ein Großteil des Mülls aus der Fischereiproduktion kommt. Und ein großes Problem dabei sind die sogenannten Geisternetze, also die verloren gegangenen Fischernetze, die nun im Wasser treiben. Darin können sich Fische, Robben, Schildkröten und andere Meerestiere verfangen, was zu Verstümmelungen oder im schlimmsten Fall zur Strangulation und dem Ertrinken führt. Die Verschmutzung des Wassers an sich kann aber auch negative Effekte haben. Die große Menge an Plastik auf und im Wasser blockiert das Sonnenlicht oder zumindest den Anteil des Sonnenlichts, welches in tiefere Schichten des Wassers dringt. Dieses Sonnenlicht ist aber für die Entstehung von Plankton zentral. Und weniger Licht bedeutet eine kleinere Planktonproduktion. Dies ist wichtig, da Plankton die Basis des maritimen Nahrungsnetzes ist. Sinkt die Planktonpopulation, kann dies Auswirkungen auf alle höheren Ebenen bis hin zu Raubfischen und Walen haben. Weitreichende Folgen hat es aber auch, dass die Plastikpartikel wie ein Schadstoffmagnet wirken. Es werden gefährliche Gifte wie DDT oder PCB aus dem Meereswasser absorbiert und aufgenommen. Zudem enthalten sie natürlich selbst teilweise giftige Zusatzstoffe. Diese Stoffe können das Hormonsystem der Lebewesen schädigen, krebserregend wirken und die Fortpflanzungsfähigkeiten beeinträchtigen. Und spätestens hier kann dies auch Folgen für die Menschen haben. Durch die Aufnahme von belastendem Mikroplastik durch die Tiere setzen sich diese auch im Gewebe dieser Tiere fest. Dies gilt natürlich auch für Speisefische und Meeresfrüchte. Wenn diese bei uns auf dem Tisch landen, steigt so auch der Anteil an Schadstoffen, welche wir zu uns nehmen. Diese Komponenten des Mikroplastiks sind dann auch im menschlichen Blut nachweisbar. Die genauen Langzeitfolgen hiervon sind aber noch nicht wirklich erforscht worden. Neben diese Einflüsse auf die marine Lebenswelt, auf den menschlichen Körper, hat die Müllverschmutzung auch wirtschaftliche Folgen. Der Plastikmüll kann Kosten und Gefahren durch die Beschädigung von Schiffen darstellen, insbesondere wenn Netze sich im Propellern verheddern oder Teile die Kühlwassereinlässe blockieren. Solche Eingriffe der Menschen, also die Verschmutzung von bestimmten Ökosystemen, bleiben auch nie folgelos für die Lebensräume an sich. Die Umwelt passt sich ja in einem gewissen Grad auch immer wieder an die neuen Realitäten an. So haben WissenschaftlerInnen entdeckt, dass der Plastikmüll als ein völlig neues, von Mikroben und anderen Organismen besiedeltes Ökosystem funktioniert. Das Ganze bekannt an der wunderschönen Namen Plastisphäre. Eigentliche Küstenbewohner wie Anemonen, Krabben und Schwämme können auf dem Plastik mitten auf dem offenen Ozean überleben und sich sogar vermehren. Diese Arten nutzen den Müll als eine Art schwimmendes Hotel und haben sich so neue Lebensräume erschlossen. Während dies für diese Arten vielleicht auch ein positiver Effekt ist, bringt es aber auch ökologische Risiken mit sich. Die Garbage Patches ermöglichen es so, invasive Arten in weit entfernte Gebiete einzudringen, wo sie zuvor noch nicht einheimisch waren. Diese Veränderung kann dann wiederum das dort herrschende heimische Gleichgewicht stören. Das ist natürlich wiederum kein Prozess, der von heute auf morgen passiert, aber es ist etwas, das längerfristig zur Veränderung im marinen Ökosystem führen kann. Es gibt zudem Hinweise darauf, dass in dieser Plastisphäre Bakterien beginnen, den Zersetzungsprozess von Kunststoffen durch den Einsatz spezieller Enzyme zu beschleunigen. Aber in diesem gesamten Bereich ist vieles noch nicht erforscht und die längerfristigen Folgen können so auch noch wirklich abgeschätzt werden. Und nun zu guter Letzt möchte ich noch ein paar Sätze darüber verlieren, wie mit dem Great Pacific Garbage Patch nun umgegangen wird. Dazu stelle ich euch ein paar Ideen vor, wie die Ozeane gesäubert werden sollten, aber natürlich auch, was es vielleicht für präventive Maßnahmen bräuchte, um die Verschmutzung zumindest einzudämmen. Ein Ansatz sind die direkte Säuberungsaktionen, welche ja oft auch Clean-ups genannt werden. Hier ist vor allem die NGO, der Ocean Cleanup, bekannt. Diese hat auch einen Beitrag zur Erforschung der Garbage Patches geleistet und versucht, diese nun zu säubern. Das Prinzip ist relativ einfach. Mit Schiffen und U-förmigen Barrieren bzw. Netzen, die sie hinter sich herziehen, wollen sie den Abfall aus den Meeren fischen. Also so, wie man im Herbst auch Laub zusammenrechnen würde, sammeln sie Plastikabfall auf und aus dem Wasser ein. Wenn wir uns aber nochmals die Größe des gesamten Great Pacific Garbage Patches in Erinnerung rufen, wir haben hier eine Fläche, die dreimal die Fläche von Frankreich entspricht, sehen wir sicher auch schon mal die Grenzen dieses Projekts. Trotzdem haben sie bis Ende 2024 rund 20 Tonnen Müll aus dem Ozean entfernt. Das Projekt Kaisai vom Ocean Voyages Institute führte zudem Expeditionen zur Bergung größerer Mengen an Geisternetzen und anderem treibenden Plastik durch. Beide Projekte sammeln so vor allem größere Objekte ein und haben somit dann auch keine Lösung zur Beseitigung des Mikroplastiks. Und auch für die Beseitigung des größeren Abfalls sind die Bemühungen in einem zu kleinen Ausmaß, um eine effektive Verbesserung zu erzielen. Eine Idee für die Säuberung des Mikroplastiks ist das Pacific Garbage Screening. Dieses Konzept sieht schwimmende Plattformen vor, welche durch ihre Bauweise die Strömung beruhigen sollen und dafür sorgen, dass Plastikpartikel passiv aufsteigen und ohne den Einsatz von Netzen gesammelt werden können. In einer Crowdfunding-Aktion wurden 2018 über 200.000 Euro gesammelt. Zu einer Umsetzung ist es aber bisher nicht gekommen. Und da die entsprechende Webseite dieses Projekts nicht mehr gibt, können wir wohl auch nicht auf eine Umsetzung davon hoffen. Da die Reinigung der Ozeane als extrem schwierig und kostspielig gilt, sollte auch das Augenmerk eher auf der Prävention und der Vermeidung von neuem Abfall liegen und insbesondere darauf, dass dieser nicht in die Ozeane gelangt. Eine simple Idee ist es, den Müll aus den Flüssen zu fischen, bevor dieser im Ozean landet. Hier gibt es unter anderem die Initiative Plastic Fisher, welche solche Flussreinigungen durchführt. Die Idee ist eigentlich gleich wie bei der Ocean Cleanup. Mit schwimmenden Barrieren wird in verschiedenen Flüssen Müll abgefangen. Diese Barrieren lassen sich natürlich in Flüssen viel einfacher errichten und leeren als auf dem offenen Ozean. Gemäß der Initiative haben sie bereits 69 solcher Systeme erbaut und so schon über 3000 Tonnen Abfall gesammelt. Im Durchschnitt waren dies dann etwa 500 Tonnen pro Jahr. Und als Vergleich, gemäß Schätzungen gelangen pro Jahr ca. 8 Millionen Tonnen neuer Abfall aus Flüssen in die Ozeane. Die in Anführungszeichen einfachste und effektivste Lösung wäre die allgemeine Reduktion von Plastik. Plastikalternativen aus Getreideresten, Zetern und Stärken können da eine Option sein, wobei auch hier darauf hingewiesen wird, dass sich diese in der Meeresumwelt weniger schnell zersetzen als unter Laborbedingungen. Deswegen wäre es wohl noch wichtiger, dass darauf geachtet wird, dass das verwendete Material einfach so gut wie möglich reparierbar oder recycelbar ist. Wenn wir weniger Abfall generieren, kann auch weniger Abfall im Meer landen. Diese Ambitionen werden teilweise versucht, mit Gesetze und Abkommen zu bestärken. Bereits 1988 wurde das MARPOL-Abkommen abgeschlossen. Das ist ein völkerrechtliches Übereinkommen, das die Entsorgung von Plastik auf hoher See verbietet. 2019 trat die Einwegplastikrichtlinie der EU in Kraft. Diese haben wir sicherlich alle mitbekommen, da aufgrund dieser Einwegprodukte wie Trinkhalme oder Wattestäbchen verboten wurden. Diese Maßnahmen werden natürlich oft belächelt, weil es sich prozentual nur um einen sehr kleinen Anteil handelt, welcher da verboten wird. Man könnte es aber auch positiver als einfach einen kleinen ersten Schritt in die richtige Richtung verstehen. Die Vereinten Nationen wollten dann eigentlich bis ins Jahr 2024 einen rechtsverbindenden internationalen Vertrag gegen Plastikverschmutzung erarbeiten, wobei dieser den gesamten Lebenszyklus von Kunststoffen abdecken sollte. Am 5. August 2025 fand dann die bereits sechste Runde der UN-Verhandlungen statt. Eine Koalition aus über 100 Staaten, darüber auch die Europäische Union, aber auch Mexiko, Kanada oder Ruanda, forderten eine Obergrenze für die Plastikproduktion, während hingegen Ölstaaten wie Saudi-Arabien oder Russland sich vehement dagegen stellten. Ihr Gegenvorschlag war eine effizientere Abfallwirtschaft. Schlussendlich endeten die Verhandlungen ohne Abkommen und ohne möglichen Vertragsentwurf. Oft wird danach versucht, dieses globale und vor allem auch industrielle Problem auf das individuelle Verhalten abzuwenden. Dieses Vorgehen kennen wir ja auch, wenn es um die Reduzierung von CO2 geht. Die Idee der 6 R's, Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Repair und Recycling, welche VerbraucherInnen beachten sollen, ist zwar charmant, aber lenkt dann schlussendlich auch von den eigentlichen Verursachern und Verantwortlichen ab. Ja, zu Beginn der Folge habe ich gesagt, dass ich anschauen will, was der Great Pacific Garbage Patch genau ist, wie dieser entstanden ist, welche Folge er haben kann, sowie wie eigentlich die globalen Meeresströmungen aussehen und funktionieren. Und ich würde sagen, das haben wir doch im Großen und Ganzen nun gut geschafft. Aber hier noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Beim Great Pacific Garbage Patch handelt es sich um eine riesige Ansammlung von Plastikmüll im Nordpazifik, die durch Meeresströmungen zusammengetrieben wurden. 94% der Teilchen sind kleiner als 5 mm, für 75% der Gesamtmasse sind aber größere Objekte verantwortlich. Nach Schätzungen kommen über 50% des Abfalls aus der Fischereiindustrie. Dabei sprechen wir beim Great Pacific Garbage Patch von rund 100.000 Tonnen Material auf einer Fläche von 1,6 Millionen Quadratkilometer. Die globalen Meeresströmungen entstehen aufgrund der Windströme, der Dichteunterschied des Wassers sowie der Corioliskraft. Dies führt dazu, dass sich in den Ozeanen sowohl in den nördlichen Hemisphären als auch in der südlichen eine Art von riesigen Wasserstrudeln bilden. Die Plastikpartikel werden da hineingezogen und sammeln sich über Jahrzehnte im Zentrum. So sind die insgesamt 5 Garbage Patches entstanden. Die Plastikteile können Meerestiere verletzen oder von ihnen gefressen werden, wodurch es in der Nahrungskette gelangt und dann auch zum Teil bei uns Menschen. Außerdem zerfällt Plastik in immer kleinere Plastikteilchen und kann dadurch längerfristige gesamte Ökosysteme belasten. Es beeinflusst so zum Beispiel die Planktonproduktion, welche eine wichtige Grundlage für die marine Nahrungskette ist. Ja, und nach gut einem Jahr Podcast habe ich es also nun endlich geschafft, das Festland zu verlassen und endlich mal eine Folge zu den Ozeanen zu machen. Und natürlich gibt es auch hier am Ende noch 1-2 Tipps, wenn ihr euch weiter mit dem Thema befassen wollt. Auf YouTube gibt es das Video Plastik im Meer, die Sisyphus-Aufgabe vom Spiegel. Als zusätzlichen Podcast kann ich euch die Folge 126 Making Waves vom National Ocean Service empfehlen. Oder wenn ihr lieber liest, dann hat das tolle Katapult-Magazin in der Ausgabe 41 den Artikel Wohin mit all dem Müll veröffentlicht. Nun seid ihr gefragt, was hat euch in dieser Folge besonders überrascht oder wo sind noch Fragen aufgetaucht, schreibt am besten einfach einen Kommentar auf Social Media. Ihr findet mich unter Stadtlandfluss Podcast auf Instagram oder Blue Sky. Wenn ihr lieber eine E-Mail mit Feedback, egal ob Lob oder Kritik schreiben wollt, dann geht das an stadtlandflusspodcast@gmail.com. Gerne dürft ihr auch melden, wenn ihr Ideen oder Wünsche für künftige Themen oder Raumbeispiele hat. In einem Monat gibt es dann aber garantiert schon die nächste Folge von Stadt, Land, Fluss, eurem Lieblingsgeografie-Podcast. Freut euch also jetzt schon auf unsere nächste digitalen Exkursion. Diese Folge wurde im August im Studio von Radio Kanal K aufgenommen.